Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns den Predigttext aus Apostelgeschichte 16. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Der aber forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und bereitete ihnen einen Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Herr, ich bitte dich, segne du mein Reden, unser Hören, unser Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, der Sonntag Kantate, da passt es ja, dass gestern Abend der ESC in Tel Aviv in Israel stattfand. Der European Song Contest, dieser Wettbewerb, wo die besten Sängerinnen und Sänger Europas gegeneinander auf der Bühne antreten. Deutschland hat 1982 mit Nicole und ein bisschen Frieden gewonnen und dann in diesem Jahrhundert mit Lena und Satellite. Gestern war es leider nur der drittletzte Platz. Die Sisters haben nicht so gut performt, aber immerhin vor England. Und was noch eine Katastrophe war, wie dann zu lesen war, ich habe es noch nicht gehört, aber gibt es bestimmt auf YouTube, war der Auftritt von Madonna. Das muss katastrophal gewesen sein. Einige sagen ja, sie konnte noch nie singen und hat nur durch die Technik ihre großen Erfolge gefeiert. Böse Zungen sagen, sie wäre die Florence Foster Jenkins des 21. Jahrhunderts. Also eher unmusikalisch. Heute geht es in unserer Geschichte um einen Menschen, der jetzt nicht musikalisch unmusikalisch war, aber vielleicht religiös unmusikalisch. Was meine ich damit? Religiös unmusikalisch sein. Das sind vielleicht die, die am Wort am Sonntag schnell weiterseppen, die vielleicht nur Weihnachten in die Kirche gehen, weil sie Religion und Kirche nicht so interessiert. Das sind die, die nicht mit dem Losungsbüchlein unterwegs sind und die den Mund nicht aufmachen, wenn man fromme Lieder anstimmt. Und so einer war dieser Kerkermeister. Der war von einem anderen Kaliber. Religiös vielleicht überhaupt nicht ansprechbar. Und ich denke, wer in einer so einen Beruf hat, dann dürfte man ihn wohl auch nicht als sehr sensibel bezeichnen, der Gefängniswächter in Philippi. Natürlich gegenüber den Herrschenden seiner Zeit, da konnte er schon einen Buckel machen und kopfnickend bestätigen, dass alles weisungsgemäß ausgeführt werde. Und die Befehlshaber in dieser Stadt in Philippi, die haben ihm befohlen, die beiden Juden namens Paulus und Silas, die soeben ausgepeitscht worden waren, ins Gefängnis zu stecken und gut zu bewachen. Und er hatte sie darauf nicht nur ins Gefängnis gesteckt, sondern in den innersten Kerker, also in die tiefsten Tiefen des Gefängnisses hinein, Keller oder Loch oder Einzelhaft. Und dann zusätzlich noch in den Füßen in einen Block eingeschlossen. Also er verstand sich auf sein Handwerk als Aufseher. Und wenn es sein musste, seiner oder seiner oberen Ansicht nach, dann verstand er sich sicher auch aufs Foltern und Quälen. Ihn religiös unmusikalisch zu nennen, ist bei dem, was er so drauf hatte, vielleicht sogar auch noch milde ausgedrückt. Und am Ende dieser Geschichte, da sehen wir aber einen Kerkermeister bei einem Essen in seinem Hause, inmitten seiner ganzen Familie. Er bedient die zwei zuvor gefangen genommenen Paulus und Silas und er freut sich, dass er ein Glaubender geworden ist. Und wenn diese Freude sich in irgendeiner Weise geäußert hat und nun auch auf einmal etwas Erfreuliches aus seinem Mund kam, ja dann war das fast so etwas wie Musik, weil der Kerkermeister ein völlig anderer geworden war. Wie konnte das geschehen? Es brauchte dazu eine Erschütterung, gewaltig wie ein Erdbeben. Und tatsächlich berichtet die Geschichte vom Kerkermeister in Philippi auch von einem solchen Beben. In dieser Gegend, dem östlichen Makedonien, ist das an sich nichts Ungewöhnliches. Man hat dergleichen dort oft erlebt. Doch in diesem Fall war es ein Beben der besonderen Art. Denn es verursachte eigentlich gar keinen Schaden. Nur die Gefängnistüren sprangen auf und die Fesseln der Gefangenen fielen ab. Und sogar der Block, in den sie eingesperrt waren, der sprang auf und Paulus und Silas waren frei. Und um die eigenartige Erschütterung recht zu verstehen, von der die Apostelgeschichte an dieser Stelle berichtet, da muss man zur Kenntnis nehmen, was da sozusagen in einem Atemzug zugleich miterzählt wird. Dass nämlich dieser Kerkermeister, dieser Mann aus Eisen und Stahl, in einen Schlaf gefallen war. Das ist immerhin ein menschlicher Zug bei dem Mann, von dem wir ja bisher nur so seine Härte erfahren haben. Aber nicht nur deshalb lässt es aufhorchen und überlegen, was für ein Tiefschlaf das wohl gewesen sein mag, in dem er lag. Und als der Kerkermeister nun aus seinem Schlummer auffuhr und sah, dass die Türen seines Gefängnisses offen standen, wollte er sich ins Schwert stürzen. Das würden wir vielleicht heute für eine übertriebene Reaktion halten. Aber zu seiner Zeit ist sie vielleicht verständlich, wenn man weiß, was ihm nun geblüht hätte von Seiten der Oberen, für die er gearbeitet hat. Vielleicht wäre das noch schlimmer gewesen als der Tod. Aber dass dieser harte Mann sich nun ansprechen lässt von einem der Gefangenen und zugänglich ist für dessen Zuspruch und von seinem Vorhaben ablässt, das ist jetzt nicht mehr normal. Und dass man den Kerkermeister wenig später damit beschäftigt sieht, den eben noch Gefangenen die Striemen abzuwaschen, das ist dann nicht mehr normal. Und dass er sich taufen lässt mit seinem ganzen Haus, dass er, der Eiserne, sich vom Wasser der Taufen berühren und damit zugleich von der Liebe Gottes anrühren lässt, das ist ebenso wenig normal wie seine Einladung an die Häftlinge in seinem Hause, Gäste an seinem Tisch zu sein. Und im Zusammenhang mit diesen wahrhaft unnormalen, ungewöhnlichen Ereignissen ist dieses sehr ungewöhnliche Erdbeben auch zu sehen. Und wir begreifen, dass uns hier der Einbruch einer Erschütterung berichtet wird, die nicht nur in einem äußeren Sinne den vertrauten Boden ins Wanken brachte, auf dem dieses Gefängnis und diese ganze Stadt errichtet war, sondern es erbebten auch das ganze Gefüge von Oberen und Unteren, von Privilegierten und Nicht-Privilegierten, zu denen die Juden ja gehörten, von Freien, von Eingesperrten, als Paulus und Silas auf ihrer Reise die Stadt Philippi erreichten. All das erbebte. Und als die beiden Christuszeugen nach Europa kamen, als die erste Gemeinde des Paulus auf europäischem Boden entstand, eben in diesem Philippi, da geschah jenes erstaunliche Beben, das die Gefangenen befreite und keinerlei Schaden anrichtete. Ganz im Gegenteil. Betrachten wir das also mal symbolisch. zunächst ganz groß und global gedacht. Dieses Erdbeben hat nachhaltig die Welt erschüttert. Denn das Christentum kam nach Europa. Wäre ich Politiker, würde ich sagen, Gott will Europa. Das ist nur ein Gedanke, nächste Woche ist ja Wahl. Und nun aber ganz klein und privat gedacht, persönlich gedacht. Wie setzt sich dieses Beben, diese Revolution in unserem kleinen persönlichen und privaten Kontext um? Und wir sehen hier einen Kerkermeister, der verzweifelt war, der sich das Leben nehmen wollte, der sich ins Schwert werfen wollte, weil er eine außergewöhnliche, eine übernatürliche, eine unnormale göttliche Erfahrung gemacht hatte. Und er hatte Angst. Jedoch nicht Angst vor dem unbekannten göttlichen Zugriff, sondern Angst vor dem Zugriff seiner Vorgesetzten, Menschen, Umstände, die ihn bedrohten. Und die Botschaft, die in diesem Moment von den Christen, den Vertreter Jesu auf Erden, an ihn erging, die Botschaft von Paulus und Silas war: Tu dir nichts an. Hab keine Angst. Vertraue dem, was du erlebt hast, dieser Macht. Denn diese Macht ist größer, ist mächtiger als die Mächte, die du kennst. Und sie kann dich und sie kann uns, sie kann jeden befreien. Diese Macht kann dich erretten. Und liebe Gemeinde, ich sehe darin ein Muster, das zur Errettung und zur Bekehrung führt. Die Erkenntnis der Macht Gottes, die überführt und Sünder. Und das ist dann wie ein Beben, das einen Menschen erfasst und hinterfragt. Und dann hoffentlich zur Antwort führt: Ich brauche diese göttliche Macht, die mir hilft. Das wird alles noch deutlicher, wenn wir auf einen anderen Zusammenhang noch achten. Dieser harte Kerkermeister, der hinter eisenbeschlagenen Türen seinen Beruf ausübte und ein Schwert an seiner Seite trug, der steht ja in einem größeren Zusammenhang. Der ist eingespannt zwischen den strengen Anweisungen seiner Befehlshaber einerseits und der Menge des zu beaufsichtigten Gefangenenvolks andererseits. Vielleicht war das nicht so quälend wie das Eingespanntsein im Block, aber ermüdend, immer wieder dasselbe, war es auf jeden Fall. Sonst wäre er nicht in dieser Situation eingeschlafen. Und irgendwie bedrohlich war es auch, sonst hätte er nicht das Schwert an seiner Seite gehabt, nachdem er ja sofort gegriffen hat und es gegen sich selbst gerichtet hatte. Und dieser Zusammenhang reicht aber noch weiter. Er reicht, für die damalige Zeit gesprochen, bis nach Rom. Denn Philippi war eine römische Kolonie von den Bewohnern und viele der Bewohner von Philippi waren Kriegsveteranen, die man hier angesiedelt hatte. Und der Zusammenhang reicht geografisch auch bis ins damalige Jerusalem, wo ebenfalls ein Vertreter Roms seinen Sitz hatte und wo dessen Soldaten einmal ein Grab zu bewachen hatten, als wäre dieses Grab ein Gefängnis. Aber auch dort konnten die Wächter nicht verhindern, dass sich die Tore öffneten, von denen man meinte, sie seien für immer und ewig verschlossen. Auch dort rollte der Stein auf unnatürliche, unnormale Weise vom Grab weg. Und zeitlich gesehen reicht der Zusammenhang, in den jener Kerkermeister hineingebunden ist, sogar bis in unsere Gegenwart. Denn die Geschichte Europas bildet diesen Zusammenhang mitsamt den unendlichen Grausamkeiten, den barbarischen Schlechtereien, den Demütigen und Verwüstungen, die von Europa auch ausgegangen sind, von der Zeit der Römer bis in die heutige Zeit hinein. Aber an dieser Stelle wird auf diesem Kontinent Europa das erste Kapitel einer anderen Geschichte aufgeschlagen. Und die Requisiten sind nicht Eisen, nicht Stein und Beton, nicht Waffen, geballte Fäuste, gezückte Schwerter, sondern solche Dinge wie ein Schwamm. Ein Schwamm, mit dem ein wunder Rücken abgewaschen wird. Oder das Tuch, mit dem man die soeben Getauften abtrocknet. Oder die frische Tischdecke, die man für die Gäste auflegt. Und wenn sich herausstellen würde, dass jene andere Geschichte nachhaltiger und zukunftsweisender, gewichtiger ist als die erste, dann würde das in der Tat auch eine Erschütterung, ein Erdbeben in unseren gewohnten Denk- und Sehweisen bedeuten. Und wo die Geschichte Europas erzählt wird, da stellen sich bei uns leider die Bilder von Dunkelheit und Licht ein. Immer wieder. Und das ist schade, weil die Geschichte, die hier in der Apostelgeschichte beginnt, sich nicht überall und zu jeder Zeit durchgesetzt hat. Wir sprechen vom dunklen Mittelalter. Wir sprechen vom Licht der Aufklärung. Wir sprechen vom schrecklichen Dunkel, das sich der Aufklärung zum Trotz wieder über Europa gelegt hat. Die Geschichte wiederholt sich. Auch die Ereignisse in Philippi ereignen sich zunächst einmal in dunkelster Nacht und später werden dann ein paar Lichter angezündet. Aber wenn es sich herausstellen würde, dass die kleine Flamme des Christusglaubens, die Paulus und Silas einst in Philippi entzündet haben, dieser unheimlichen Wucht des Dunkels über Europa gewachsen war und gewachsen ist, dann wäre das eine Erschütterung, die einem Erdbeben gleichkommt. Der heutige Sonntag Kantate liegt mitten im Frühling. Der Bläserkreis spielt. Die Lieder, die wir ausgesucht haben, sind ungewohnt heiter. Wer wollte überhaupt etwas gegen das Singen sagen? Wer möchte es nicht vielmehr bedauern, dass in den kirchlichen Haushaltsplänen allenthalben und leider auch gerade bei der Kirchenmusik gekürzt werden muss? Kantate lässt solche Misslichkeiten ein bisschen vergessen. Es schafft eine gute Stimmung in der Kirche und freundliche Mienen. Und dass das Licht dieses Sonntags von Ostern herkommt, wir haben es in der Begrüßung gehört, das sollte man auch nicht übersehen, weiße Paramente. Dass es ein Licht ist, von jenem Licht ist, das die Wächter an Jesu Grab umgeworfen hat und ihre eisernen Rüstungen lächerlich gemacht hat. Und darum gilt diese Aufforderung, singet seit Ostern und bedeutet besonders auch dort, wo man an die Ereignisse in Philippi oder an die Ereignisse auch bei uns in Europa und auf der Welt denkt, dass man gegen dieses Dunkel in der Welt auch ansingen kann, ankämpfen kann durch Musik, durch Gesang. Singt heißt Kantate. Und ich würde es gerne ergänzen mit singt an gegen das, was dir das Leben schwer macht und dich bedrückt. We shall overcome. Wir werden überwinden. Das wäre eine solche Hymne, die in der Geschichte schon Unglaubliches bewirkt hat und immer wieder in solchen Situationen angestimmt wurde. Und in der alttestamentlichen Lesung haben wir von dieser Macht der Musik gehört. Und ich glaube, dass Musik eine göttliche Gabe ist, die uns befreien kann. Und auch das Singen kann uns befreien. Haben wir eben gesungen, die da sind gefangen, die reißt er, Klammer auf, durch die Musik, Klammer zu, aus der Qual. Und wenn die Oberen verlangt haben, dass man Menschen, die man schon gefoltert hatte, auch noch in Ketten legen und einschließen soll, dann bedeutet Kantate, dass nun andere Töne angeschlagen werden, dass man ansingen soll gegen solche Unmenschlichkeiten, dass man Lieder, Songs und Psalmen anstimmen soll gegen den Druck auf die Unteren, die Kleineren, die Schwächeren, die Fremderen, die Friedlicheren. Ein bisschen Friede hat damals das bewirkt, dass eine Friedensbewegung nicht mehr wegzudenken ist aus unserer Gesellschaft. Wo Kantate ernst genommen wird, da müsste eigentlich immer noch ein solches Erdbeben, eine solche Erschütterung stattfinden. Aber es wäre ja eine Erschütterung, die keinen Schaden anrichtet. Zum Schluss, nicht wenige haben das Gefühl, sie seien religiös eher unmusikalisch. Das sind vielleicht eher die Mehrheit. Aber der liebe Gott, der kann auf jedem Instrument spielen. Er muss es nur zuvor ein wenig stimmen, wie das bei dem Kerkermeister geschah. Wir dürfen und sollten uns als Instrument zur Verfügung stellen. Und was uns erschüttert, was wir als Erschütterung erleben, das könnte ein Vorgang des Stimmens sein, des göttlichen Stimmens, dieses unseren Instruments. Weil aber der Glaube selbst ein Lied ist, das uns löst von dem, was uns gefangen hält, kann es sein, dass wir dann nicht mehr tun müssen als jene Gefangenen in Philippi. Als diese bei Paulus und Silas merken, dass es etwas gibt, was auch Bedrückte freie atmen lässt, da haben sie wohl ein bisschen mitgesummt. So oder so, es ist schon erstaunlich, dass jener Keim, der einst in den Boden von Philippi gelegt worden ist, bis heute noch immer treibt und sprost. Und davon kann man singen. Man kann es auch in schlichten Worten sagen, dass der arme Mann aus Nazareth, den sie gekreuzigt und dann begraben haben, bei all seiner Sanftheit letztlich eine Macht ist, eine größere Macht als alles Dunkel dieser Welt. Und sein Leben und sein Sterben ist zum Rhythmus dieser Welt geworden. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Denken und Tun, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.